Ganz schön gewaltig, was wir da gesungen haben. Anbeten mit Leib und Seele, mit dem Denken, mit dem Tun, mit dem Leben. Wow. Und gleichzeitig, wir kommen, wie wir sind. So, wie wir gerade sind. Und wollen mit der Schöpfung Glauben lernen und heute besonders das Vertrauen. Heute Morgen begegnet mir dazu noch ein schöner Satz. Außer der Bibel begleitet mich in diesem Jahr auch das Buch Werkzeuge von Martin Schleske. Und der kurze Text, der da heute zu lesen war, der sprach unter anderem von einem Schöpfungsgefühl. Und er endete mit dem Satz: Könnten wir die heiligen Dinge, die wir hier zu durchleben haben, im Himmel erlernen, so hätte Gott unsere Welt nicht erschaffen. Ich lese es nochmal. Könnten wir die heiligen Dinge, die wir hier zu durchleben haben, im Himmel erlernen, so hätte Gott unsere Welt nicht erschaffen. In der Schöpfung, in dem, was Gott gemacht hat, können wir etwas erlernen. Und ich habe so gedacht, das erste Mal, dass ich das begriffen habe, dass die Schöpfung so ein Lehrmeister ist, das liegt lange zurück. Da war ich Anfang 20 und ich hatte gerade mein Lehramtsstudium hinter mir. Und das letzte Dreivierteljahr war ziemlich hart gewesen. Examensarbeit schreiben, die ganzen Prüfungen und irgendwie muss ich irgendwo auf dem Weg mal irgendeinen Schalter falsch umgelegt haben oder in irgendeine Falle getappt sein. Auf jeden Fall war das für mich eine richtig harte Zeit. Im Nachhinein und aus der Distanz betrachtet würde ich vielleicht sagen, es war eine depressive Phase. Aber es war wirklich sowas, ich habe mich irgendwie von Sonntag zu Sonntag gerettet, zu diesen Tagen, wo ich nichts tun musste. Und ansonsten habe ich oft nur gedacht, ich kenne mich nicht mehr. Das bin nicht ich. Und irgendwann so, als diese Zeit so langsam dem Ende zuging, sagte eine Freundin und Mitbewohnerin, mit der ich damals in der WG zusammenlebte, komm doch im Sommer mit nach Schweden. Sie hatte Verwandtschaft in Schweden und sagte, das ist doch eine Perspektive für dich. Und ich dachte, ja, das ist eine Perspektive für mich. Und so sind wir für 4 Wochen nach Schweden gefahren. Ihre Verwandtschaft wohnte im Großraum Stockholm. Wir waren da Stadt, schöne Stadt und alles. Und dann konnten wir für einige Zeit, 10 bis 14 Tage, ich weiß es nicht mehr genau, in das Sommerhaus dieser Familie fahren. Irgendwo weiter draußen in den Schären. Ja, es gab eine Hütte. Es gab auf der Lichtung irgendwo einen Wasserhahn und ein Plumpsklo. Wir hatten kein Auto, kein Fahrrad. Der See war direkt vor der Tür. Und wir hatten Zeit und die Schöpfung um uns herum. Und so sind wir in dieser Zeit einfach da ganz viel durch die Gegend gestreift. Und ich habe das so in Erinnerung, dass ich Stunden zum Teil auf irgendeinem Felsen gesessen habe und wahrgenommen habe, was da um mich rum ist. Und dabei auf einmal gemerkt habe, dass das, was da ist, zu mir zu sprechen beginnt. Dass ich mich frage, hier lauter Felsen, warum bitte kann hier ein Baum wachsen? Ich habe gestaunt über diese Überlebenskünstler in der Natur, die in unwirtlichsten Bedingungen trotzdem wunderschön werden. Ich habe auch Bibel gelesen, ich habe gebetet, ich habe seitenweise geschrieben. Und irgendwie ist in dieser, ja, ich nenne es mal, in dieser Zwiesprache mit der Schöpfung, hat etwas angefangen, heil zu werden. Ich glaube, das ist mit einer der Gründe dafür, dass es mich immer wieder in den Norden zieht. Dass ich merke, da ist etwas passiert, da hat mich etwas berührt. Oh, und jetzt habe ich was vergessen, nämlich den Presenter. Dankeschön. Aber wir wollen ja nicht auf meine Erlebnisse hören in erster Linie, sondern wir wollen auf Jesus hören. Und Jesus hat viel aus der Schöpfung erzählt und Einen dieser Text mitten aus der Bergpredigt wollen wir heute miteinander lesen und bedenken. Matthäus 6, Abvers 24, und ich lese ihn nach der Basisbibel. Niemand kann gleichzeitig zwei Herren dienen. Entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird dem einen treu sein und den anderen verachten. Ihr könnt nicht gleichzeitig Gott und dem Geld dienen. Darum sage ich euch, macht euch keine Sorgen um euer Leben, was ihr essen oder trinken sollt, oder um euren Körper, was ihr anziehen sollt. Ist das Leben nicht mehr als Essen und Trinken? Ist der Körper nicht mehr als die Kleidung? Seht euch die Vögel an. Sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln keine Vorräte in Scheunen. Trotzdem ernährt sie euer Vater im Himmel. Seid ihr nicht viel mehr wert als sie? Wer von euch kann dadurch, dass er sich Sorgen macht, sein Leben nur um eine Stunde verlängern? Und warum macht ihr euch Sorgen, was ihr anziehen sollt? Seht euch die Wiesenblumen an. Sie wachsen ohne zu arbeiten und ohne sich Kleider zu machen. Ich sage euch, nicht einmal Salomo in all seiner Herrlichkeit war so schön gekleidet wie eine von ihnen. So schön macht Gott die Wiesenblumen. Dabei gehen sie an einem Tag auf und werden am nächsten Tag im Ofen verbrannt. Darum wird er sich noch viel mehr um euch kümmern. Ihr habt zu wenig Vertrauen. Macht euch also keine Sorgen. Fragt euch nicht, was sollen wir essen, was sollen wir trinken, was sollen wir anziehen. Um all diese Dinge dreht sich das Leben der Heiden. Euer Vater im Himmel weiß doch, dass ihr das alles braucht. Strebt vor allem anderen nach seinem Reich und nach seiner Gerechtigkeit. Dann wird Gott euch auch all das schenken. Macht euch also keine Sorgen um den kommenden Tag. Der wird schon für sich selber sorgen. Es reicht, dass jeder Tag seine eigenen Schwierigkeiten hat. Macht euch keine Sorgen. Immer wieder wird das in diesem Text eingehämmert. Macht euch keine Sorgen. Wie so ein Refrain, der in verschiedenen Variationen durchgespielt wird. Warum macht ihr euch Sorgen? Macht euch keine Sorgen. Darum macht euch keine Sorgen. Immer wieder macht euch keine Sorgen. Was ist das überhaupt für eine merkwürdige Formulierung, sich Sorgen machen? Habt ihr schon mal darüber nachgedacht? Ich mache mir Sorgen. Ich mache mir etwas, was ich eigentlich gar nicht haben will, was mich eigentlich hindert. Und ich mache es mir selber. Wie verrückt ist das denn? Und wir erleben dabei, wenn wir uns Sorgen machen, dass unser Blick kreist und immer enger wird und wir wie in so einer Spirale gefangen sind und irgendwie überhaupt nichts mehr merken, weil wir zu sind für alles andere. Mir fiel so ein theologischer Fachbegriff ein, der Augustinus und Luther und so beschäftigt hat, der Homo incurvatus in se. Klingt fürchterlich gelehrt, aber der Mensch, der in sich selbst verkrümmt ist, das ist so eine Spirale, ein Schneckenhaus, ein Mensch, der nicht mehr aus sich selbst herauskommt, weil er so um sich, um sein Leben, um seine Sorgen, um seine Fragen, um seine Zweifel dreht. Dieser Mensch, der in sich selbst verschlossen ist, weil ich mache mir Sorgen. Und was passiert dann, wenn Gott mir etwas schenkt? Manchmal sieht das so aus. Ich bin so zu, dass es irgendwie an mir vorbeiläuft, wegtropft. Es kommt nicht bei mir an, weil ich so in meinem Gedankenkarussell festgefahren bin und mir Sorgen mache. Noch mehr, noch mehr, noch mehr. Und was sagt Jesus dazu? Seht die Vögel an. Schlichte Antwort. Schlichte Antwort auf ein tiefes menschliches Problem. Seht euch die Vögel an. Sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln keine Vorräte in Scheunen. Trotzdem ernährt sie euer Vater im Himmel. Und seht euch die Wiesenblumen an. Sie wachsen, ohne zu arbeiten und ohne sich Kleider zu machen. Es ist eine Einladung, sich anzusehen, was ist, was einfach wächst und gedeiht und sprießt und hinter dem ein Gott steht, ein guter Gott. Seht euch die Vögel an, seht euch die Wiesenblumen an. Damit spricht Gott eine Einladung aus, Jesus eine Einladung aus zur Sorglosigkeit, zur Unbekümmertheit. Ihr könnt euch doch auf Gott verlassen. Er ist doch da. Er hat euch doch im Blick. Du kannst Gott vertrauen. Und wenn ich Gott vertrauen kann, dann verändert sich etwas. Dann kann ich mich öffnen. Dann muss ich nicht länger immer nur um mich selber kreisen, sondern werde aufnahmefähig, weil ich merke, da gibt es noch was draußen. Über mein eigenes System hinaus, über mein menschliches Denken hinaus, gibt es noch eine Größe, die mir etwas schenken kann, was ich mir selbst nicht geben kann. Und dann kommt es tatsächlich an, dann werde ich aufnahmefähig. An einer Stelle in diesem Text sagt Jesus, um diese ganzen Fragen, was sollen wir essen, was sollen wir trinken, was sollen wir anziehen, dreht sich das Leben der Heiden. Das heißt, die, die nicht damit rechnen, dass es noch einen gibt, der größer ist, der weiter denkt, der viel mehr zu geben hat. Und dann sagt er, seid ihr Gott nicht viel mehr wert als Vögel und Wiesenblumen? Seid ihr nicht viel mehr wert? Und ich merke, das ist so eine Frage, die muss ich manchmal an mich reinlassen. Glaubst du, dass du Gott was wert bist? An einer Stelle sagt Jesus mal, es fällt kein Haar von deinem Kopf, ohne dass Gott das weiß. Also ich weiß selber nicht immer, wann mir ein Haar vom Kopf fällt. Aber Gott weiß das. Und er sieht es und nimmt es wahr. Und es interessiert ihn. Hallo? Was muss das für ein liebevoller Vater sein? Euer Vater im Himmel weiß doch. Er weiß doch, was ihr braucht. Was für ein riesengroßes Geschenk. Ehrlich gesagt, aber auch keine Garantie, dass alles immer nur schön und leicht und gut ist. Das weiß jeder, der durchs Leben geht. Aber eine Garantie dafür, dass immer jemand da ist, der größer ist, der weiterdenkt, der mehr Möglichkeiten hat, als ich sie habe in meinem kleinen menschlichen Denken. Für mich war das mal so ein Aha-Erlebnis vor etlichen Jahren, als eine Bekannte für mich betete und mitten in diesem Gebet gebrauchte sie die Worte, du bist die Tochter eines reichen Vaters. Und ich merkte, ups, ich bin darüber gestolpert, weil ich merkte, das ist nicht meine menschliche Erfahrung, dass ich die Tochter eines reichen Vaters bin. Also bei uns zu Hause, wir waren nicht arm, aber es musste immer gerechnet werden. Und es wurde ein Haus gebaut und da musste vieles andere zurückstehen. Und da fiel oft der Satz, das können wir uns nicht leisten und all sowas. Und ich habe dann begriffen, wie sehr hat mich das auch in meinem Glauben geprägt. Dieses Gefühl, na gucken wir mal, ob es für dich noch reicht. Und dann sagt jemand, du bist die Tochter eines reichen Vaters. Da ist einer, der hat ganz viel. Der teilt dir nicht nur das Existenzminimum zu, damit du so gerade eben über die Runden kommst, sondern hier ist die Rede von Salomo in all seiner Herrlichkeit war nicht so schön gekleidet wie eine von ihnen. Da geht es um mehr als das Existenzminimum. Gott mag es, wenn es schön ist. Er sagt Ja zur Schönheit, er sagt Ja zum Genießen. Er schenkt uns eben nicht nur gerade über die Runden, er ist ein reicher Vater und sieht uns in unserer Bedürftigkeit, aber auch in dem, was wir brauchen. Für mich war somit die stärkste Erfahrung meines Lebens mit der Versorgung Gottes die, als ich auf mein Theologiestudium zuging in der Mitte meines Lebens. Ich wusste, okay, mein erstes Jahr Studium, da hatte ich ein Sabbatjahr eingereicht und ich wusste, dieses Teilzeitgehalt, das werde ich noch ein Jahr weiterbekommen. Aber dann sind 2 Jahre, wovon werde ich da leben? Mit Anfang 40 sagt man nicht mehr, Mama, Papa, bitte gebt mir was. Was ist dann? Und dann habe ich da zum ersten Mal, als mir klar wurde, da scheint eine Berufung hinterzustecken, habe ich da zum ersten Mal mit Jesus drüber gesprochen und habe gesagt, Jesus, also bitte, ich bin bereit, mein Leben für dich auf den Kopf zu stellen, aber wovon soll ich bitte leben? Und er sagte nur ganz lapidar, ich habe meine Raben, die werden dich versorgen. Anspielung an die Geschichte von Elia am Bach Krit, der immer von den Raben Brot gebracht kriegt. Und ich dachte, okay, das kann ich nicht planen, das muss ich in der Situation abwarten, mal gucken, was passiert. Natürlich habe ich auch menschlich versucht zu tun, was ich konnte, habe gespart, sodass ich wusste, zumindest für die 2 Jahre Miete liegt das Geld auf dem Konto. Aber alles darüber hinaus, die Zahnpasta und das Brot, das ist nicht gesichert. Und habe gedacht, ja, die Raben, vielleicht heißt das, dass Gott mir eine gute Arbeit schenkt, dass ich dann neben dem Studium arbeiten kann. Und als ich dann so, nachdem das erste halbe, dreiviertel Jahr rum war, ich anfing zu recherchieren, Krankenversicherung, wie läuft das jetzt und wie viel muss ich verdienen und wie viel darf ich verdienen und überhaupt. Und kriegte ich auf einmal einen Brief von einem Onkel und einer Tante. Die schrieben mir, wir haben gerade irgendwelche Aktien verkauft, wir würden dich gerne unterstützen, schick uns bitte mal deine Kontonummer. Und als ich ein paar Tage später in mein Konto reinguckte, habe ich geschluckt. Ich habe gedacht, so viel Geld auf einmal war da noch nie drauf. Das war ein Rabenschwarm, ein großer Rabenschwarm für mich. Und ich habe trotzdem noch eine gute Arbeit gekriegt, konnte noch 1,5 Jahre lang als Religionslehrerin nebenher arbeiten und konnte gut die Zeit bis zum Ende des Studiums leben, ohne mein Auto verkaufen zu müssen, ohne jetzt total nur knausern und nur noch den allerbilligsten Käse bei Aldi kaufen zu können, wo ich gemerkt habe, Gott sorgt nicht nur für das Allermindeste, sondern er sorgt dafür, dass ich genug habe. Das war eine besondere Erfahrung, aber eine sehr prägende Erfahrung, auch wenn es kein Alltag ist. Und heute kriege ich nicht ständig Briefe von Verwandten, sondern muss auch rechnen und habe aber auch mein Auskommen wieder ganz anders, als ich es damals hatte, in diesem Wagnis, auf das ich zugegangen bin. Ich bin die Tochter eines reichen Vaters. Du bist der Sohn, die Tochter eines reichen Vaters. Gott will dich beschenken mit all dem, was du brauchst. Mir ist ein Lied ans Herz gewachsen von Matthias Claudius, der ein Lied damit beginnt, dass er sich an der Schöpfung freut, an dem allem, was Gott gibt und sich dann länger Gedanken macht über Reichtum und dass es eigentlich gar nicht so gut ist, so viel zu haben. Und dann schließt er dieses Lied: Gott gebe mir nur jeden Tag, so viel ich darf zum Leben. Er gibt's dem Sperling auf dem Dach, wie sollt er es mir nicht geben? Und er überschreibt das Lied, täglich zu singen. Und bei so viel ich darf zum Leben müssen wir aus unserer in unserer Sprache das Bedarf ergänzen. Also es geht nicht um, du darfst nur so viel, sondern was brauchst du? Gott gebe mir nur jeden Tag so viel ich bedarf zum Leben. Er gibt es dem Sperling auf dem Dach. Sie sollte es mir nicht geben. Was für eine Haltung, diese Entspanntheit zu wissen, Gott sorgt für mich. Eigentlich könnte man jetzt Amen sagen mit dieser Liedstrophe. Aber mir fällt auf, ein Vers fehlt noch, nein, zwei. Die haben wir noch nicht angeguckt, denn am Anfang heißt es, darum macht euch keine Sorgen. Aber warum denn? Warum macht euch keine Sorgen? Dieser erste Satz, an dem alles hängt, den müssen wir nochmal anschauen. Niemand kann gleichzeitig zwei Herren dienen. Entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben. Oder er wird dem einen treu sein und den anderen verachten. Ihr könnt nicht gleichzeitig Gott und dem Geld dienen. Das ist jetzt aber nicht so schön, Streicheleinheit für die Seele, macht euch keine Sorgen, sondern das ist auf einmal eine große Herausforderung. Und das macht deutlich, wie das bei mir ist mit den Sorgen und mit dem Vertrauen. Das hat etwas damit zu tun, wer Herr ist in meinem Leben. An diesem ersten Satz hängt alles andere. Wer ist die Nummer eins in deinem Leben? Worum dreht sich dein Leben? Wer ist der Chef? Und es gibt nur einen Herrn. Also wenn man dieses sich drum drehen, ein Rad, das kann sich nur um eine Achse drehen. Wenn man da eine zweite Achse einbauen würde, dann wäre alles blockiert. Dann ging gar nichts mehr. Um wen dreht sich dein Leben? Dreht es sich um Gott oder dreht es sich um dich selbst, ums Geld? Und es gibt genug, die machen gerne Geschäfte mit unseren Sorgen. Und Jesus sagt, nein, dazu haben sie kein Recht. Du brauchst keine Sorgen haben, macht euch keine Sorgen. Unsere Achse sind nicht unsere Sorgen, unsere Achse ist nicht das Geld. Unsere Achse ist etwas anderes. Unsere Achse ist, dass wir etwas anders machen. Macht das Reich Gottes zu eurem wichtigsten Anliegen. So heißt es in einer Übersetzung. Hier in der Basisbibel hieß es, strebt vor allem anderen nach seinem Reich und nach seiner Gerechtigkeit. Dann wird Gott euch auch das alles schenken. Macht das Reich Gottes zu eurem wichtigsten Anliegen. Und ich merke schon im Satzbau, als ich das geschrieben habe, dachte ich ja, statt macht euch, geht es da auf einmal raus auf diesem reflexiven und selbstbezüglichen. Es geht in ein über mich hinausdenken, das Reich Gottes. Das ist etwas, das größer ist als ich und mein Leben und meine Gedanken. Macht das Reich Gottes zu eurem wichtigsten Anliegen. Das heißt ja so ein bisschen, kümmere dich um Gottes Sache, dann kümmert er sich um dich und um deine Angelegenheiten. Und wenn ich an meine Erfahrung im Studium denke, denke ich, ja, die ist mir genau da passiert, wo ich gesagt habe, Jesus, ja, um deinetwillen bin ich bereit, meinen Beruf an den Nagel zu hängen und dieses Wagnis einzugehen. Und dann hat sich Gott gekümmert. Oder ich denke an dieses alttestamentliche Wort, wo es um den Zehnten geht und wo Gott sagt, prüft mich, probiert es aus, testet es, ob ich so vertrauenswürdig bin. Es lässt sich nicht vorab berechnen, aber Gott verspricht es. Da, wo wir sein Reich zu unserem wichtigsten Anliegen machen, da wird er uns nicht hängen lassen, nicht im Stich lassen. Da wird er uns versorgen mit all dem, was wir brauchen. Und noch etwas fällt mir dann an diesem Text auf. Es ist ein Text im Plural. Es ist ein Text, der an die Jünger als Gruppe geht, an alle Menschen, die zuhören. Nicht ein Text, der einem Einzelnen gesagt ist. Wir sind in unserem Glauben sehr geprägt von einem individualistischen Denken. Du und dein Jesus und dein Weg mit Jesus. Und da ist ja auch was dran, dass es auf das ganz eigene ankommt. Aber wir vergessen dabei manchmal, dass Gott uns immer in eine Gemeinschaft hineinstellt, dass dieses Trachten nach Gerechtigkeit immer auch mit dem Leben in Gemeinschaft zu tun hat. Und ich glaube, an dieser Stelle ist das auch ganz wichtig. Denn Manchmal reicht unser Vertrauen nicht. Und manchmal wird es auch finanziell bei dem einen oder anderen eng. Und Sorgen kann man sich ja machen auf allen Niveaus. Man kann sich sorgen, weil man wirklich nicht weiß, was man jetzt noch am Ende des Monats kochen soll. Aber man kann sich auch Sorgen darum machen, ob man jetzt das Angesagteste, die angesagtesten Klamotten hat oder was auch immer. Oder den tollsten Urlaub macht und mithalten kann bei den tollen Fotos auf Instagram, die die anderen machen. Sorgen gibt es auf vielen Ebenen. Aber wir leben in einer Gemeinschaft und Jesus lädt uns ein, dass wir lernen zu teilen. Zu teilen, was wir haben und zu teilen, wo unsere Nöte sind. Zu teilen, wo wir vertrauen und zu teilen, wo uns Vertrauen fehlt. Weil wir dann miteinander uns stärken können, weil unser Vertrauen im Miteinander wachsen kann und tragen kann. Ihr habt zu wenig Vertrauen, sagt Jesus einmal ganz krass in diesem Text. Aber er lädt ein. Schaut die Vögel an, schaut die Wiesenblumen an, schaut in die Schöpfung und merkt, wie großartig hat Gott das gemacht, wie gut versorgt er das. Und er wird auch dich versorgen, er wird auch uns versorgen. Habt Vertrauen, euer Vater im Himmel weiß doch, was ihr braucht. Amen.